WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Caroline Kurz.
Willkommen. Wer Kinder hat, weiß es wahrscheinlich. Drohungen, die man zu oft wiederholt, beeindrucken irgendwann echt keinen mehr. Vom Fernsehen kriegt man viereckige Augen. Ach, sag an, da glotzen wir doch gleich noch was länger, um zu prüfen, was passiert. Nix. Na sowas. Funktioniert übrigens auch bei Erwachsenen, dieser Abnutzungseffekt. Aber die FDP und die Union scheinen das nicht zu merken. Je mehr die Umfragen sie in die Enge treiben, desto fleißiger malen sie den Teufel mit den roten Socken an die Wand. Markus Söder zum Beispiel kann das super.
Das ist eine sehr, sehr ernste Geschichte. Diese Mannschaft, die da nach links außen spielt, die wird unser Land gefährden. Das muss jeder wissen.
Doch so konkret? Hat da vielleicht einer die Hosen voll? Tatsächlich ist Rot, Grün-Rot mittlerweile eine realistische Option. Heute hat die Linke ein 8-seitiges Sofortprogramm vorgelegt. Das Problemthema NATO spart sie darin aus. Das kann man so verstehen, dass sie bereit ist, auf SPD und Grüne zuzugehen. Parteichefin Janine Wissler will ziemlich offensichtlich mitregieren.
Von daher finde ich, wenn SPD und Grüne ihre eigene Kampagne ernst nehmen, dann kann man eine Koalition mit Union und FDP überhaupt nicht begründen. Und das wäre Wahlbetrug mit Ansage, weil die zentralen Versprechen dann wieder nicht durchgesetzt werden.
Und das scheinen auch immer mehr Wahlberechtigte so zu sehen. Aber statt den starken Themen der anderen mal ein paar eigene Inhalte entgegenzusetzen, beschränkt die Union ihren zahnlosen Wahlkampf darauf, die Konkurrenz anzukläffen. Wobei, rote Socken apportieren, das geht praktischerweise sogar ganz ohne Gebiss.
WDR 5 Politikum regt die Meinungsbildung an und kann vor, während und nach den Wahlzeiten eingenommen werden.
Kleine Testfrage Nummer 1. Was ist Ihnen von den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr im Gedächtnis geblieben? Ein Skandal mit Pferd vielleicht? Eine prominente Weigerung anzutreten? Eine Spitzensportlerin, die plötzlich ein politischer Flüchtling geworden ist? In Frage kommt da so einiges. Und jetzt Testfrage Nummer 2. Was waren die gesprächswertigsten Ereignisse der Paralympischen Spiele? Die sind gestern zu Ende gegangen, aber nur 10% der Deutschen hatten laut einer Umfrage von YouGov Interesse, die Wettkämpfe überhaupt zu verfolgen. Außerhalb der Paralympics gibt es sogar noch weniger Aufmerksamkeit für die sportliche Betätigung behinderter Menschen. Das müssen wir ändern. Menschen mit Behinderung müssen durch Sport im Alltag sichtbarer werden, weil das die Inklusion voranbringt. So sieht es Dr. Volker Anneken, Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Inklusion durch Bewegung und Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Anneken, im Alltag sichtbar durch Sport, was stellen Sie sich darunter vor?
Im Breitensport, in allen Bereichen, Spitzensport, Freizeitsport, Schulsport, müssen Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Behinderung viel mehr die Angebote machen können, die sie selber sich wünschen. Das geht im Moment viel zu wenig und Paralympische Spiele sind dafür ein kurzfristiges Zeitfenster. Dort können Impulse gegeben werden für den Breitensport und die Sichtbarkeit eben von Menschen mit Behinderungen, die generell im Sport viel zu unterrepräsentiert sind.
Welche Nachteile entstehen daraus?
Woraus?
Aus der Nichtsichtbarkeit.
Menschen mit Behinderungen treiben ca. 20% weniger Sport als Menschen ohne Behinderung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Erkenntnisse, dass sie das genauso gerne und häufig machen würden. Und offensichtlich haben wir nicht ausreichend Angebote. Und deswegen müssen wir Sorge dafür tragen, dass deutlich wird, Menschen mit Behinderung wollen mehr Sport treiben, genauso wie die auch in anderen Teilhabebereichen der Gesellschaft mehr teilhaben möchten und sollten.
Wäre es für die Sichtbarkeit nicht das wichtigere Signal und vielleicht auch effektiver, wenn die Paralympics gleichzeitig mit den Olympischen Spielen stattfinden würden?
Nein, auf keinen Fall, weil dann wäre der Mensch mit Behinderung vermutlich aufgrund der medialen Präsenz des olympischen Sports in der Halle 3 und in Halle 1 wäre dann das Finale der Menschen ohne Behinderung. Das liegt schlichtweg auch daran, dass vielleicht, wie Sie auch eingangs gesagt haben, gar nicht so viele Menschen sich dafür interessieren. Aber nein, das würde ich auf jeden Fall nicht machen, weil dieses Schaufenster schon wichtig für den Sport von Menschen mit Behinderung ist. Und das wird man nur als separate große Veranstaltung bekommen.
Dann kehren wir mal in den Alltag zurück, wo Sie es ja auch eigentlich in der Hauptsache verorten wollen. Wie machen wir das denn oder wie machen diejenigen, die solche Übungen leiten, das Problem weg, dass die Leistungen nicht vergleichbar sind zwischen behinderten und nicht behinderten Sportlerinnen und Sportlern?
Ach, ich zitiere an der Stelle gerne Rainer Schmidt, der sagt, im Training gemeinsam, im Wettkampf getrennt, und daran kann man das gut herleiten. Also es gibt genügend methodisch-didaktische Möglichkeiten, dafür Sorge zu tragen, dass man auf dem gleichen Platz, in der gleichen Sportart entsprechend gemeinsam Sport treiben kann. Das ist eher die Herausforderung, die der Sport hat. Er sollte sich überlegen, wie kann er die Menschen zusammenbringen und wie ich das dann auf dem Platz oder auf der Strecke dann organisiere, ist gar nicht so schwer.
Aber machen wir es mal konkret. Schulsport beispielsweise, da sind ja Schülerinnen und Schüler mit wirklich unterschiedlichen Qualifikationen und teilweise Einschränkungen. Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer damit umgehen?
Na gut, sie können die Strecken verkürzen. Der eine läuft länger, der andere läuft kürzer. Sie können Spielformen gemeinsam entwickeln, die dann unterschiedliche Aufgaben für die unterschiedlichen Leistungsniveaus bedeuten. Sie sprechen auf der anderen Seite aber ein ganz elementares Wesen des Sports natürlich an. Im Sport steckt immer dieser Drang nach Wettkampf. Mhm. Den wollen gerade auch Kinder und Jugendliche. Aber es gibt dort wirklich schöne, faszinierende Möglichkeiten in Leichtathletik, im Fußball, wo Trainer, wo Übungsleiter Spiele runterbrechen können, leicht machen können, wo sie demjenigen, der mehr möchte, auch mehr anbieten können und der oder diejenige, die vielleicht nicht so schnell ist, nicht so hoch springen kann, die bekommt eben eine leichtere Aufgabe.
Sie haben vorhin gesagt, dass natürlich nicht alle Menschen mit Behinderungen Sport machen möchten, aber vielleicht möchten sie dennoch alle sichtbar sein. Was machen wir denn mit denjenigen, die auf ihre Anliegen hinweisen möchten, aber ausdrücklich nicht in einem Feld sichtbar werden wollen, das sie wegen ihrer Einschränkungen schwer bestellen können?
Ja, man darf da den Sport natürlich auch nicht überhöhen. Also Sport ist gut und Sport bietet sich sicherlich gut an, um auch Sichtbarkeit zu schaffen. Aber Sie haben ja absolut recht, nicht jeder Mensch möchte Sport treiben. Und das ist in der allgemeinen Bevölkerung so und das ist auch in der Bevölkerung der Menschen mit Behinderung so. Und dort gibt es aber auch Lebensfelder wie zum Beispiel die Arbeitswelt oder aber auch im Freizeit- und Kulturbereich, wo auch die Unterrepräsentanz der Menschen mit Behinderung sehr ausgeprägt ist und dort auch viel mehr Aktivitäten erfolgen müssten, damit Menschen im ersten Arbeitsmarkt angestellt werden, damit sie raus aus der Welt der Werkstätten kommen. Und da kann natürlich an der einen oder anderen Stelle gerade über dieses Element gemeinsam Sport treiben auch etwas angebahnt werden, um in andere Lebensbereiche auszustrahlen.
Paralympics gucken ist gut, Menschen mit Behinderungen im Alltag mehr Möglichkeiten zum Sporttreiben zu geben ist besser, sagt Dr. Volker Anneken im Politikum. Danke. Manche Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, weiß ich heute noch. Zum Beispiel, dass die Wissenschaft sich uneinig ist, ob Viren Lebewesen sind oder nicht. Weil eigentlich müsste man Stoffwechsel betreiben, um als lebendig zu gelten. Viren haben aber keinen Stoffwechsel. Allerdings entwickeln sie sich weiter, Stichwort Mutationen, und nehmen so an der Evolution teil, was sonst nur Lebewesen tun. Vielleicht würden sie sogar noch mehr machen, wenn man sie ließe.
BDR 5 Politikum. Wenn das Virus wählen könnte.
Bis zur Bundestagswahl leisten wir uns jeden Montag ein kleines Gedankenspiel. Wir denken über gewisse Kräfte nach, die den Ausgang der Wahl beeinflussen könnten, auch wenn sie selbst kein Wahlrecht haben. Unsere Frage lautet: Und wenn sie wählen könnten? Clemens Hoffmann über den Weltfeind Nummer 1.
Ich sag's nicht gerne, aber das Coronavirus würde seine Stimme höchstwahrscheinlich der AfD geben. So ein Virus ist ja nicht besonders wählerisch, sondern primär aufs Überleben getrimmt, darauf, durch Mutanten dem Impfschutz zu entkommen. Unter Ungeimpften fühlt es sich am wohlsten. Und da gehen die Spitzenkandidaten dieser Partei bekanntlich mit gutem Beispiel voran. Nicht wahr, Frau Weidel, Herr Krupala?
Also vorerst nicht. Ich würde es langfristig nicht ausschließen, aber nicht mit den Impfstoffen, die derzeit am Markt sind.
Das ist eine private Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Unsere Position, was das Impfen angeht, als AfD ist klar. Wir setzen absolut auf Freiwilligkeit.
Freiwilligkeit und Selbstverantwortung also. Oder wie die Querdenker kürzlich vor meiner Haustür in Berlin-Prenzlauer Berg skandierten: Frieden, Freiheit und Demokratie. Klar, das ist Musik in den Ohren der Delta-Variante. Nichts hilft ihr mehr als eine esoterische Bewegung, die ihre Gefährlichkeit negiert. Aber wenn das mal so einfach wäre mit der Freiheit der Ungeimpften.
Naja, das Problem ist nicht so sehr, ob man sich selber ansteckt oder nicht.
Sagt Professor Kai Nagel. Der Informatiker und Verkehrsplaner von der TU Berlin nutzt anonymisierte Mobilfunkdaten, um das Infektionsgeschehen zu modellieren.
Sondern die Frage ist, ob man durch seine Ansteckung dann wieder andere Leute ansteckt. Und das erzeugt halt eine Kette. Und in dieser Kette sind dann möglicherweise Leute drin, die schwere Verläufe haben.
Was also wiegt schwerer? Meine Freiheit, mich einer Impfung zu verweigern oder das Recht Dritter, nicht von mir angesteckt zu werden?
Was hat das mit der Wahl zu tun?
Vermutlich mehr, als uns allen lieb ist. Obwohl, es muss ja nicht das Schlechteste sein, wenn pünktlich zur Abstimmung die wichtigsten Themen auf dem Tisch liegen. Und dazu gehört nun mal eine uns alle plagende Pandemie, die leider noch nicht vorbei ist.
Herr Laschet, wann sind Sie an dem Punkt, dass Sie sagen, wir müssen mit dem Coronavirus leben, wie mit einer anderen Infektionskrankheit auch?
Viele Experten sagen, es wird Jahre dauern. Möglicherweise wird es nie ganz verschwinden.
Im Triell der Kanzlerkandidaten sagen alle drei, dass uns die Masken im Winter erhalten bleiben und die Impfquote unbedingt steigen muss. Zwei Maßnahmen, die den R-Wert senken sollen und die dem Virus so gar nicht gefallen dürften.
Wenn dieser R-Wert kleiner als 1 ist, dann stirbt das Virus aus. Und von daher gesehen ist jede Reduktion des R-Wertes für das Virus lebensgefährlich. Und Parteien, die entsprechende Maßnahmen vorschlagen, würde das Virus nicht wählen.
Sicher, das Virus hat es bei uns politisch nicht ganz so leicht wie, sagen wir mal, in Brasilien, aber auch nicht so schwer wie in China. Scholz, Baerbock und Laschet sind sich einig, dass es keinen weiteren Lockdown geben soll, aber vielleicht mehr Freiheiten nur für Geimpfte? Nicht mit FDP-Chef Lindner. Der verlangt von der Bundesregierung sogar eine Garantie, dass es nicht zu neuen pauschalen Einschränkungen kommt.
Das betrifft die Geimpften und Genesenen. Das umfasst aber auch die noch nicht oder dauerhaft nicht Geimpften. Auch diese müssen die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gegebenenfalls mit der Vorlage eines negativen Tests.
Also, der Staat soll die Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus schützen und ihnen gleichzeitig ihre Freiheiten zurückgeben? Klingt nach einem Widerspruch. Nicht unbedingt, meint der Pandemie-Modellierer Kai Nagel.
Wenn der Staat allen ein Impfangebot gemacht hat und sie treffen eine informierte Entscheidung, dass sie das nicht wahrnehmen wollen, dann reduziert sich einfach die Schutzverantwortung des Staates. Und damit steigt natürlich die Priorität dafür, dass man die Freiheitseinschränkungen nicht so stark macht.
Mit anderen Worten, man muss sich nicht impfen lassen, aber man kann dann auch nicht damit rechnen, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten. Für das Virus ist das Hadern mit den Freiheitseinschränkungen jedenfalls ein gefundenes Fressen. Die spannende Frage bleibt, mit wie viel Freiheit und mit wie viel Zwang kommen wir heraus aus der Pandemie?
Was könnte sich ändern?
Zunächst einmal nicht so viel. Die Maskenpflicht an den Schulen wird wohl leider bleiben, solange Delta grassiert. Dafür entspannt es sich bei der Kultur und in der Gastronomie. Und eine Impfpflicht für alle scheint hierzulande vom Tisch. Schon weniger sicher ist, was passiert, falls schwere Verläufe unter den vielen Ungeimpften wieder die Krankenhäuser überlasten. Das aber dürfte genauso schwer vorherzusehen sein wie die Frage, welche Partei in 3 Wochen am meisten vom Virus profitiert.
Wutgeheul am Boulevard. Annalena Baerbock hat ein Interview mit der Bild am Sonntag abgelehnt. Bei Springer ist man offenbar sehr beleidigt. Auf einer ansonsten fast leeren Seite wird in der Ausgabe von gestern das Desinteresse der Kandidatin angeprangert. Krokodilstränen, versteht sich. Vor gut 3 Monaten hat Frau Baerbock der Bild-Redaktion nämlich durchaus Rede und Antwort gestanden.
Waren Sie schon einmal im Kanzleramt?
Ja.
Zu welcher Gelegenheit?
Zu Besuch.
Finden Sie das Gebäude schön?
Ja.
Haben Sie die Möbel fürs Kanzleramt schon ausgesucht?
Warum sollte ich?
Das schreit doch eigentlich nach Fortsetzung. Bild am Sonntag tritt also nach und nennt in einer Fußnote sämtliche grüne Spitzenleute, die sich in der Vergangenheit nicht zu fein für ein Gespräch waren. Und wie viele von denen haben anschließend die Wahl gewonnen? Hier die vollständige Liste. Das war das Politikum für heute. Gleich kommt Profit. Ich bin Caroline Kurz.
WDR 5.